Live von der Kieler Woche ist heute zumindest DC Mark.
Einen wunderschönen guten Tag, Lara. Ja, das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, aber ganz große Transparenz, Offensive. Es ist Dienstag, es ist 14 Uhr. Es wird jetzt heute ab und zu mal ein bisschen hupen im Hintergrund. Das bin jetzt nicht ich, sondern das sind tendenziell halt wirklich Schiffe und diverse andere Widrigkeiten, die hier im schönen Kiel dafür sorgen. Das ist, ich glaube, heute auch nochmal eine ganz neue Experience, was unseren Podcast angeht, wird. Aber ich sag mal so, ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen sind da sich viel gewohnt.
Du weißt ja, Podcast ist so ein bisschen das Gemälde für die Ohren. Du kannst ja mal mit Worten ein Bild für uns malen. Wie sind die Umstände, unter denen du gerade aufzeichnest? Also ich sehe, naja, es sieht eigentlich ein bisschen aus, als wärst du im Knast.
Kann wahrscheinlich lange auch gar nicht mehr dauern. Also ich versuche mal so zu machen. Es ist Kieler Woche in Kiel und das muss man sich so vorstellen, ähnlich wie das Oktoberfest in München. Das heißt, gemessen an der Größe der Stadt sind, ich glaube, ungefähr innerhalb von den anderthalb Wochen, die dauert, 3 Millionen Leute in der City, was dafür sorgt, dass ein Hotelzimmer, ich sage jetzt mal, Beispiel ein Ibis Budget, da habe mir das als Spaß mal angeguckt, kostet hier als Doppelzimmer im Normalfall irgendwas um die, ja, 70 bis 80 Euro, ist für pro Nacht läppische aktuell 290 Euro zu bekommen. Und bei 4 Übernachtungen ist das jetzt nie so günstig. Also dachte ich mir, Mensch, guck mal, hier gibt's ja noch was für 80 Euro. Und letztendlich muss man sagen, ich bin in so einem abgelegenen Waldstück. Hab, als ich hier auf diesen Platz gekommen bin, um sozusagen das zu malen, so eine Art, ich sag jetzt mal, Containerwerkstatt gesehen. Also ich habe wirklich ein insgesamt nicht zu lügendes 4 Quadratmeter großes ja, Eigenheim nenne ich es jetzt mal so, für die nächsten 4 Tage, inklusive wohlgemerkt Gemeinschaftsdusche und Gemeinschaftsklo im wunderbaren Bootshaus hier. Und ich würde jetzt schon mal versprechen, dass ich dort auf jeden Fall noch ein paar Bilder nachreiche. Ob die jemand sehen will, sei mal dahingestellt, aber die werden auf jeden Fall kommen.
Hey, du kannst immerhin sagen, du warst im Bootshaus. Damit verpranzen ganz, ganz viele DJs in ganz Deutschland.
Genau, und ich habe auch noch Geld für bezahlt, kann ich mich richtig, richtig glücklich schätzen.
Ich muss mal sagen, das sind aber so ein bisschen die Momente, denke ich, an denen man wieder runtergeholt wird, wo man überhaupt nicht dazu neigt, abzuheben und sich zu denken, jetzt habe ich es geschafft hier als Mega-Rockstar aus der DJ-Szene. Nee, ich glaube, das sind so die Momente. Aber solche Momente hatte ich auch an meinem Wochenende. Ich glaube, ich erzähle dir erst mal ein bisschen von meinem Wochenende, damit du mal so einen Eindruck bekommst, wie mein Rockstar-Leben so läuft. Da muss man ja mal wirklich sagen, ich habe ja mein Wochenende am Donnerstag gestartet mit der Campus-Party. Wir haben es ja schon letzte Woche angeteased, dass die Campus-Party bevorsteht. Und jetzt habe ich sie hinter mir. Ich muss sagen, aus Sicht von mir selber, von mir als DJ, war das wieder ein durchaus gelungenes Event. Man hat ja relativ selten mal die Möglichkeit, mit so vielen Leuten aus unterschiedlichen Richtungen, mit so verschiedenen Artists zu quatschen und ins Gespräch zu kommen. Und das fand ich schon letztes Jahr bei der Campus Party eigentlich ganz cool, dass man auch mal so mit den anderen Leuten dann einfach ins Gespräch kommt, Backstage ein bisschen abhängt, hier und da irgendwie gemeinsam was trinkt und ein bisschen plaudert. Und so war es auch dieses Jahr wieder. Und ich muss auch dieses Jahr sagen, waren die Artists, die auf der Bühne standen, insgesamt sehr, sehr viel sympathischer. Es gab jetzt nicht so diesen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber irgendwie doch, diese 01099 waren einfach dieses Mal nicht da, die ich letztes Mal schon sehr, sehr abgehoben und sehr, sehr abgekapselt und naja, die waren jetzt nicht wirklich für soziale Interaktion mit den anderen Artists zu haben, was auch völlig okay ist, aber sowas gab es halt dieses Mal, nee, es waren halt alle irgendwie völlig offen und völlig harmonisch. Ich glaube allerdings aus der Sicht des Publikums war das eine wahnsinnig beschissene Campus-Party. Weil die Umbaupausen dieses Mal wirklich krass waren. Also es waren wirklich teilweise, haben die Leute dort mal 30, 40 Minuten vor der Bühne gestanden, wo nichts passiert ist. Einfach weil umgebaut werden musste für den nächsten Artist. Das war schon echt heftig dieses Mal. Ich weiß gar nicht so richtig, woran es gelegen hat. Dann gab es irgendwann so einen Zeitpunkt. Also ne, klassisches Ding, ich habe gespielt die ersten 40 Minuten, den Opening-Slot und dachte mir dann, okay, jetzt hast du es geschafft, jetzt kannst du ja den restlichen Tag damit verbringen zu socializen. Allerdings gab es dann nochmal nach Domiziana den Punkt, wo dann nochmal der Veranstalter auf mich zukam und gefragt hat, ob ich nochmal eine Viertelstunde spielen möchte, weil es wäre jetzt noch ein Slot frei durch den längeren Umbau. Und da bin ich dann raus und habe gespielt, was die Leute natürlich wahnsinnig irritiert hat, weil die natürlich auf den Headliner gewartet haben. Ich habe schon wieder den Namen vom Headliner vergessen, das ist aber auch egal.
Sohobani, oder? mit seinem großen Hit Incidents.
Ja, Soho Barney. Genau, darauf haben die Leute gewartet und waren dann natürlich etwas irritiert, dass ich dann plötzlich wieder rauskam. Trotzdem hatte ich dann nochmal eine Viertelstunde einen schönen Abriss. Allerdings war ja mein Gedanke, ich spiele jetzt die Viertelstunde und in der Viertelstunde findet dieser Umbau statt. Aber nee, nachdem ich die Viertelstunde gespielt habe, war dann auch nochmal eine halbe Stunde Umbaupause. Das war also all in all sehr, sehr sportlich.
Also man muss vielleicht nochmal ganz kurz dazu erwähnen, also das, was du schon gesagt hattest, wir hatten ja das Glück, dass wir letztes Jahr die Aftershow der Campus Party offiziell beerdigen durften, ne? Obwohl wir das in dem Moment noch nie wussten. Ne? Kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen. Da sind mir auch nochmal ganz, ganz irre Bilder in den Kopf gegangen. Aber du hast es richtig, Campus Party, wie es der Name sagt, findet auf dem Campus statt, ist allerdings jetzt sozusagen nicht irgendwo auf einem kleinen Bierwagen, sondern du hast halt wirklich eine große Backstage-Area, eigentlich wirklich eine komplette Stage, die dir dahin basteln. Und du hast es schon richtig gesagt, eigentlich ist es ja so, dass man dort eine gewisse Timetable hat, so wie man das auch beim normalen Festival kann. Dann hat man vielleicht so einen sogenannten Changeover, der meistens aber, wie du meinst, eigentlich über eine Viertelstunde nie herausgeht. Und deswegen ist es jetzt schon crazy, dass du da so festgestellt hast für dich, das war jetzt irgendwie anders geplant. Kannst du mir trotzdem sagen nochmal, also 18 Uhr war ja offiziell Opening und da hast du auch gleich angefangen zu spielen?
Genau, 18.30 Uhr war Opening und ich habe 18.35 Uhr durch, also es ist ja immer mal so, es geht ja näher alles on point los. Ich habe 18.35 Uhr bis, oder 18.38 Uhr, irgendwie sowas, dann schon ein paar Minuten drüber habe ich dann angefangen zu spielen. Und diese 40 Minuten, die ja eigentlich planmäßig mein einziges Set gewesen wären, die ging natürlich rum wie nischt. Also das war schon gefühlt, ich habe 3 Lieder gespielt, so in meiner Gefühlswelt. Und dann kam schon der Energy-Moderator, der mich darauf hinwies, dringend fertig zu werden.
Immer schön.
Ja, immer schön. Naja, vor allen Dingen ist das ja auch, du hast ja Backstage diese Timetable hängen, wo dann draufsteht, wann der nächste Artist kommt. Und wenn ich mir denke, der nächste Artist hat gerade schon den Soundcheck gemacht und muss dann eigentlich nur auf die Bühne, dann gehe ich nicht davon aus, dass ich 10 Minuten vor Beginn dieses Artists schon aufhören muss, damit noch 10 Minuten moderiert werden kann. Sondern wenn in meinem Plan halt drin steht Lara Likör und danach kommt halt der nächste Programmpunkt, dann spiele ich bis zu diesem Programmpunkt. Und dementsprechend wurde ich dann auch mal kurz angekackt, von wegen, ich hätte 5 Minuten überzogen, was natürlich überhaupt nicht mein Plan war, sondern in meinem Kopf habe ich genau pünktlich aufgehört, so wie es sein soll. Naja, und dann, ja, war es das eigentlich auch schon gewesen, planmäßig. Die Viertelstunde dann später, die hat wirklich, also auch die verging dann gefühlt auf der Bühne in 30 Sekunden, weil ich dann dort einfach so nach dem Motto, willst du jetzt nochmal? Okay, dann musst du jetzt auf die Bühne, so bin ich hoch. Hab den Stick reingehauen, dachte mir schnell, okay, machst jetzt einfach Speedhouse, risch auf die Fresse ballern, weil Domiziana auch ja schon so ein sehr, naja, so ein Hyper-Techno-Pop irgendwas dazwischen gewandt hatte. Und dachte mir, ballerst jetzt hier eine Viertelstunde risch auf die Fresse, so schön mit John Dee und Jaws und solchen Sachen. Das habe ich dann auch gemacht und das war relativ surreal, weil ich kam gar nicht dazu, das überhaupt mal zu genießen in dem Moment. So eine Viertelstunde ist halt auch wirklich nichts.
Naja, und das, was man halt immer sagen muss, dadurch, dass wir hatten das ja schon mal bequatscht, auch gerade letzte Woche, wenn es darum geht, wir haben ja doch meistens immer ein bisschen längere Timeslots und ich hatte ja das Ding auch beim Holi, was wir bequatscht hatten, also das heißt, Markus und Sophie waren da richtig gut gelaunt. Das heißt, ich hatte am Ende von meiner eigentlichen Stunde noch eine Dreiviertel und also mir geht es so, dass man eigentlich dort halt natürlich, wie du schon meinst, on point irgendwie immer reagieren musste. Aber also was mich jetzt interessiert, weil ich habe es natürlich in ein paar Storys auch gesehen, Domiziana, vielleicht für die einen oder anderen, weil ja, um Gottes Willen, wer sind die Artists? Aber ich sag nur hier, ohne Benzin oder auf die Party mit Bad Moms J, sind glaube ich so Tracks, die einfach jeden hoffentlich was sage, der irgendwie die letzten 1,5 Jahre sich nicht eingegraben hat, wenn es ums Thema Mucke geht. Wie fandest du es persönlich? Weil, also ich finde, sagen wir mal, rein von der Bühnenoptik und dem Gesamten ist es also gerade, ich sage jetzt mal so, für Dresdner Verhältnisse schon irgendwie crazy.
Ich fand es, ja, all in all, wie gesagt, aus meiner Sicht relativ cool, aber muss auch sagen, es ist halt, wenn du Backstage bist, natürlich bist du wahnsinnig privilegiert. Also erstens mal, ich warte auf keine Getränke. Zweitens mal, ich muss mir keinen Platz reservieren. Drittens mal, ich habe die ganze Zeit nette Leute, mit denen ich mich unterhalten kann und stehe nie wie so ein eingepferchtes Schwein irgendwie dort in der zweiten Reihe, kann nie aufs Klo gehen, kann mir nichts zu trinken holen, gar nichts, weil sonst ist mein Platz einfach weg und muss dann dort 45 Minuten in Fahrstuhlmusik warten, dass ja mal was weitergeht. Dementsprechend, ich würde mir jetzt nie anmaßen, beurteilen zu können, wie es denn für die Leute vor der Bühne war. Aber die Show von Domiziana fand ich ziemlich cool. Die hat natürlich sehr, sehr viel überbrückt. Also es liefen sehr, sehr viele 90er, so im Original, so Herz an Herz und sowas zwischendrin. Hat sie dann auch hinter der Bühne gesagt, die wussten gar nicht, wie sie es überhaupt machen sollen. Die hat halt 3 Lieder bis jetzt. Und mit diesen 3 Liedern solltet ihr jetzt 50 Minuten Show füllen. Dementsprechend hat die ohne Benzin, glaube ich, 2 oder 3 gespielt. Hat halt immer wieder die Songs auch wiederholen müssen. Ja, den Leuten war das relativ egal. Auch wir hinter der Bühne haben uns natürlich auch gefreut, dass dann nochmal ohne Benzin kam. Ist halt auch ein geiler Song. Dementsprechend, was willst du machen? Also es waren eigentlich, wenn man es mal so sagen kann, viele von den Artists, die da waren, hatten noch nie wirklich eine Großzahl an Releases. Auch die Easy, die am Anfang gespielt hat, möchte ich jetzt mal ganz indiskret ein bisschen lüften, ist tatsächlich eine Kellnerin aus dem Café Eckstein. Mit der haben wir uns dann auch ein bisschen unterhalten und die jetzt halt so ihren Deutschrap-Weg geht, was ich auch ziemlich lustig fand, weil ja diese ganzen Eckstein, Café Europa, Café Continental sind ja schon so Läden, in denen wir öfter mal verkehren. Und die hatte auch tatsächlich nur 5 Songs und war davor noch nie auf einer Bühne gewesen. Und alle Artists bis auf mich hatten, meinem Gefühl nach, haben sich eine übelste Platte gemacht. Der eine hat ich weiß gerade gar nicht, auch schon wieder nicht mehr, wie sie hießen, hat die ganze Zeit rumgejammert, dass seine Stimme übelst abgekackt ist. Domiziana hatte einen halben Nervenzusammenbruch, bevor die auf die Bühne musste und musste erstmal von ihrer Managerin beruhigt werden. Izzy auch völlig, also die waren alle völlig fertig. Und so, oh, das ist die größte Bühne, auf der wir je stehen. Und ich dachte mir dann so, ich war ja halt schon durch, so mit meinem geplanten Programmpunkt und dachte mir so, jetzt würde ich so sagen, stimmt eigentlich, so oft bist du ohne auf so großen Bühnen, aber dadurch, dass man halt diesen Anfangsslot hat, man erwartet halt nichts, kriegt auch nie wirklich was und, also, jetzt, ich meine jetzt von Crowdfeelings her, ne, finanziell, natürlich werde ich dafür bezahlt und das jetzt auch nicht schlecht, aber man kriegt jetzt nie wirklich so dieses, wir machen jetzt hier Party-Vibe, sondern man hat halt schon so dieses, ich öffne jetzt hier, da kommen 3 Leute verwirrt so irgendwie um die Ecke geguckt, holen sich erstmal ein Bier, denken sich, ja, ist ganz cool, wippen mal so ein bisschen mit und laufen dann aber auch weiter und gucken erstmal so, ah, was gibt's denn hier? Hier gibt's einen Tacos-Stand und hier haben wir Langosch. So ist ja dann ungefähr dieses Opening-Set. Und dementsprechend, warum soll ich mich davor fertig machen? Also es ist ja jetzt nicht so dieses Lampenfieber, dass schon 50.000 Leute auf der Bühne, vor der Bühne stehen und auf mich warten, sondern ich fange ja wirklich mit einem komplett leeren Areal an. Und höre auch mit einem ziemlich leeren Areal auf.
Na, also ich stelle es mir halt, wie du schon sagst, also das Ding ist ja für alle sozusagen da draußen, logischerweise, es ist, keine Ahnung, vielleicht so vor 15, 20 Jahren noch so gewesen, wo ich auch mal ein paar DJ-Gagen gehört habe, was so DJ-Kollegen, also die damals echt sehr bekannt wurden, oder wie zum Beispiel unsere wunderbare Cascada, was Cascada im Jahre 2003, wo eigentlich schon eine gewisse Hitdichte hier und da war, was die noch an Gagen bekommen haben. Also das ist natürlich extrem nach oben gegangen, gerade so, weil du eigentlich, ich sag jetzt mal, einen viralen Hit hast oder irgendwo bei TikTok oder wo auch immer steil gegangen bist. Aber dann ist halt genau wie du sagst, wenn du natürlich dann aufrufst, ich sag jetzt mal, ich denke mal, Domiziana wird schon trotzdem locker irgendwie ihre 5.000 bis 10.000 gekriegt haben, ohne dass ich das jetzt wirklich verifiziert weiß, dann ist natürlich trotzdem der Druck auch da, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier eigentlich irgendwas abliefern, obwohl ich eigentlich den Background dazu noch gar nicht so richtig habe. Ja. Aber weil natürlich auch durchaus es sein kann, dass es in 2 Jahren schon niemanden mehr interessiert. Also versuchst du innerhalb der Kürze der Zeit bestimmte Sachen so halt irgendwie mitzunehmen, vom Gefühl her. Und ja, dann kommt halt ohne Benzin 1 Minute 59. Ist jetzt auch nicht so viel gefüllt.
Das stimmt, so habe ich es noch gar nicht betrachtet, dass denn ihre Songs ja alle bloß 1,50 gehen. Ja. Nö, aber ich muss tatsächlich sagen, dafür, dass ich von dem Line-Up jetzt nicht so wirklich viel erwartet habe, weil ich halt einen Großteil der Namen nicht kannte, fand ich es musikalisch schon alles sehr, sehr gut. Also es war jetzt niemand, was ich jetzt bei der Campus-Party auch so hätte mich auch sehr gewundert, war jetzt niemand auf der Bühne, wo man gedacht hätte, das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwach irgendwie live. Also ich glaube, mir haben viele hinterher gesagt, dass sie Soho Bani richtig, richtig kacke fanden im Vergleich zu dem, was sie erwartet haben. Das fand ich auch sehr, sehr belanglos. Also das war so ein bisschen wie Polarkreis 18 in noch langweiliger. Also jetzt mal so aus meiner ohne das jetzt hier mit Absicht möglichst zu verreißen, muss ich schon sagen, ich fand es schon richtig langweilig und das war dann auch der Punkt, wir sind auch mittendrin gegangen, weil es halt wirklich sehr, sehr langweilig war. Alle anderen haben mich aber sehr, sehr gut unterhalten. Für die Leute, die jetzt den ganzen Abend auf den gewartet haben oder auf diese, ich glaube, das waren mehrere Leute, mit denen habe ich mich auch irgendwie gar nicht unterhalten. Die waren, glaube ich, die einzigen, die sich so ein bisschen abgeschottet hatten. Ja, kann ich jetzt nicht so wirklich, ist nichts hängen geblieben von diesem Auftritt. Gar nichts.
Ja, ich glaube, das Problem ist natürlich dann wirklich, wie das bei vielen Artists ist, wenn du halt, also wie gesagt, dieses Inzidenz, Club besides die Inzidenz steigt, das ist ja nun wirklich eigentlich der einzige Track, der halt wirklich so richtig mega Hype ist. Und ich finde, ich weiß gar nicht, viele, glaube ich, erwarten dann schon, wie du sagst, auch so, Mensch, guck mal, da kommen jetzt bestimmt noch 100.000 geile andere Sachen. Nee, wenn der halt nur einen Song hat und der Rest wurde dann irgendwie doch mal eher, sagen wir mal, unter Einflussnahme von der ein oder anderen Substanz oder so schnell im Studio zusammengezübelt, gedübelt, ja, dann ist halt doch die Enttäuschung relativ hoch, dass man sich denkt, was macht der jetzt hier eigentlich eine Dreiviertelstunde?
Ich finde es sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Auch sehr, sehr kreativ, muss ich sagen, wie Landstreicher da jedes Jahr das Line-Up zusammenstellt, weil das sind ja eigentlich dann immer Leute, die im nächsten Jahr meistens irgendwelche Konzerte ausverkaufen. Also die haben da schon eigentlich immer einen guten Riecher gehabt und wussten schon so, ja, okay, das hier ist alles ein guter Weg. Ich glaube allerdings, letztes Jahr mit 1999 und SK haben sie halt schon so krass auf die Kacke gehauen. Diese Erwartungen konnten sie dieses Jahr halt einfach nicht toppen. Also zumindest, weiß ich nicht. Das sind ja nun wirklich beides Artists, die halt auch ein bisschen mehr als einen Song haben, so, wo man halt auch, ne, schon weiß ungefähr, was kommt.
Naja, und das ist halt, ich glaube, einfach dadurch, dass natürlich durch TikTok und Co., finde ich, man merkt schon trotzdem eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne trotzdem geringer geworden ist. Finde ich, ist es manchmal jetzt sogar eigentlich, finde ich, eher vom Vorteil, wenn du zum Beispiel als DJ natürlich in der Lage bist, innerhalb von 10 Minuten auch 10 Songs durchzuhauen, sodass ein gewisser Drive, eine gewisse Dynamik erhalten bleibt. Und wenn du aber natürlich in Anführungszeichen nur singst und da vielleicht auch nie im 30-Sekunden-Takt irgendwo eine CO2-Gun oder irgendwie ein Feuer nach oben geht, dann hat das halt, wie du schon sagst, ich glaube auch vielleicht, wenn das gar nicht so ist, relativ schnell manchmal so den Charakter, dass man sich denkt, eigentlich auch irgendwie ein bisschen belanglos. Also ich muss sagen, was viel, also ich kenne 3 Leute, die bei Nina Chuba zum Konzert waren und wer hätte es gedacht, da war dann auf einmal auch die Enttäuschung groß, Mensch, also außer Wildberry Lillet und man muss fairerweise sagen, das Album von Nina Chuba ist echt geil und ich finde, die ist auch als Typus mega sympathisch, aber denke ich mir, ja, was willst du halt jetzt nach einem Dreivierteljahr auf dem Markt von den Leuten erwarten, wenn du dort ein 1,5 Stunden Konzert hier gibst, dann hast du halt auch so Filler oder irgendwelche Sachen, wo du dir denkst, naja, da wird halt jetzt wirklich jeder Song vom Album muss halt mitgenommen werden. Aber weil es halt einfach nur die 13 Songs gibt.
Alles, was ich sagen kann, jetzt so zur Campus-Party, wo ich mir so dachte, ist schon hier eine relativ privilegierte Situation und irgendwie hast du es ja schon auch geschafft. So auf dem Level kannst du ruhig weitermachen und geil hier Backstage, einen Kaffee nach dem anderen und dann kannst du dir hier die ganze Zeit am Buffet gönnen. Naja, all das habe ich dann am Freitag, gab es dann so diesen Gig, der mich wieder so ein bisschen runterholen sollte. Was ich auch gar nicht schlecht finde. Also tatsächlich hatte ich irgendwie jedes Jahr, immer wenn ich irgendwelche großen Gigs hatte, dann am nächsten Tag einen, sage ich jetzt mal, durchwachsenen Gig, der mich so ein bisschen entspannt. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Am Freitag war ich in Großenhain im Schützenhaus mal wieder. Schützenhaus Großenhain, auch ein gern gesehener Gast in diesem Podcast. Haben wir immer gute Stories, wenn wir dort gespielt haben. Und durfte dort die Abi-Kneipe mal wieder bespielen. Also eine Party, wo wir beide schon ja, einschlägige Erfahrungen gemacht haben, kann man so sagen. Du hast, glaube ich, vor mir das ganze Ding gemacht, bis du dann keine Lust mehr hattest. Und dann hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, das zu übernehmen, wenn ich mich richtig erinnere.
Na, das kann man so nicht sagen. Also grundsätzlich muss man auch dazu sagen, und das weiß jeder, dass sich durchaus Abiturienten, sagen wir mal so, in der Großstadt ein bisschen von den Abiturienten auf dem Land unterscheiden. Und das jetzt auch irgendwie, ohne da judgy zu werden. Und deswegen, als ich gehört habe, also du hast den ja auch relativ spontan gekriegt, den Gig, habe ich dann einfach nur gesehen, dass es hieß, ey, guck mal, passt. Und ich dachte mir, ja, guck mal hier mit den Abi-Leuten. Mittlerweile kann doch sehr, sehr gut werden. Liebe Lara, wie meinst du das mit dieser Gig hat dich geerdet? Hat dich das so geerdet wie dieser Düsenjet, der hier gerade im Hintergrund durchfliegt?
Also ich muss ja dazu, auch aufgrund der Transparenz immer wieder dazu ja, erzählen, wie eigentlich so das Verhältnis zwischen Schützenhaus und mir war. Und zwar das letzte Mal, als ich im Schützenhaus gespielt habe, wurde ich sehr, sehr unangenehm ausgebuht und beleidigt vom Publikum, weil ich mich geweigert habe, Layla zu spielen. Und dementsprechend war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele dort erst wieder, wenn Layla so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und aus den Charts raus ist. Jetzt kam nur spontan diese Anfrage. Ich dachte mir, gut, Layla, das will ja nun wirklich wahrscheinlich niemand mehr hören. Und als ich dann in Großenhain am DJ-Pult stand, war der erste Musikwunsch natürlich direkt Layla. Und wie das so ist auf dem Dorf, funktionieren Dynamiken auch ein bisschen anders. Wenn ich dort signalisiere, ich habe da gar keinen Bock drauf, das zu spielen, dann kommunizieren natürlich die jungen Männer und Abiturienten miteinander, sodass innerhalb von den ersten 30 Minuten dann ungefähr 15 Leute bei mir waren, um sich Layla zu wünschen. Bis sie dann festgestellt haben, ich werde Layla nicht spielen und dann angefangen haben, in derselben Konstellation nochmal alle nacheinander Olivia durchzuwünschen. Ich bin sehr, sehr froh, lieben Gruß an der Stelle an die Tine, die mit war und mich gefahren hat und begleitet hat, dass sie da war, weil ich konnte an der erstmal meine ganze Wut rausschreien und musste es dementsprechend nicht an den Gästen auslassen. Ich glaube, unter anderen Umständen wäre ich alleine da gewesen, hätte ich wahrscheinlich einfach irgendwas von der SD-Karte, die dort noch in dem Player drin steckte, angemacht und wäre einfach gegangen. Also da dachte ich mir dann auch so, ey, wirklich, Leute, das ist mir zu blöd. Ich weiß nicht, man soll sich ja nicht immer für Sachen zu fein sein, aber ich finde, da ist dann so ein Level erreicht. Da denke ich mir dann auch nach 10 Jahren Auflegen, ich muss mir das nicht mehr geben. Ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich nachvollziehen, was ich meine, oder?
Also ich kann das insofern wirklich verstehen, weil ich würde mal ganz kurz zwischen haken. Das Schöne ist, dass obwohl wir eigentlich an komplett unterschiedlichen Plätzen dieses Wochenende oder letzte Woche gespielt haben, war es bei mir ja ungefähr ähnlich. Also das heißt, ich würde mal kurz reingrätschen. Ich war am Donnerstag für Red Bull auf dem Ankerberg-Festival in der Nähe von Chemnitz. Und jetzt muss man dazu sagen, so bin so ein Typ, wo ich mir dachte, ja, Ankerberg-Festival klingt erstmal nett, bis mir dort mitgeteilt wurde, was das eigentlich im Grunde genommen dann irgendwo ist. Also das heißt sozusagen, ich behaupte mal, alle Motorrad-Verrückten düsen zum Sachsenring, was Sachsens größte Rennstrecke ist.
Oh nee.
Pass auf. Und es gab, ja richtig, und das Ankerberg-Festival ist eigentlich das, jetzt habe ich mir richtig schöne Eigentor geschossen, ich habe letzte Woche noch schön darüber geredet, wie denn das ist, wenn man nur auf dem Campingplatz spielt. Wo habe ich gespielt, liebe Lara?
Auf dem Campingplatz?
Richtig, also das muss man, das klingt jetzt mega gemein, also man muss dazu sagen, die haben halt direkt inmitten auf diesem Campingplatz einen riesengroßen Foodcourt hingezimmert, inklusive zwei wirklich auch XXL-Stages, einer halt sozusagen eher mit Live-Musik ausgestattet, halt so die klassische Rock-Geschichte, wie man sich das vorstellt, und die zweite Adresse war mit Dia Plattenpussy und später mit mir dann noch sozusagen die Elektro- und alles kann gespielt werden, Bühne. Und dort war es natürlich genauso, wie du sagst, ein extrem, also ich möchte wirklich sagen, wahnsinnig und sehr, sehr interessantes Publikum, was echt auch Spaß gemacht hat. Aber auch dort muss man mal sagen, gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der sich da irgendwie so ein bisschen an ein paar Sachen bei mir jetzt gestört hat. Was halt eben die Tatsache ist, dass ich halt doch ab und zu mal das Mikro in die Hand nehme und jetzt muss man dazu sagen, schon mittlerweile jetzt nicht mehr so XXL-mäßig durchmoderiere, aber auch da gibt es natürlich bei einer Masse von insgesamt, ich habe mir sagen lassen, es waren also schon um den Moment an dem Donnerstagabend irgendwas um die 10.000 bis 11.000 Leute auf dem Campingplatz. Und wenn du jetzt keinen Namen hast, wird es bei der Masse an Leuten, ich glaube, immer Leute geben, die sagen, das finde ich eigentlich nicht so geil. Und jetzt ist es halt leider, wie es ist. Du hast irgendwie 20 Leute, die dir eine ganz liebe Nachricht oder was Nettes schreiben. Es gibt halt dann doch irgendwie ein, zwei Personen, die halt auch dann, naja, ich sag mal nicht unbedingt freundlich schreiben, was die nicht so geil fanden. Und das ist dann auch schon kurz der Moment, wo man sich da denkt, okay, immer nur irgendwie in die Ecken hinzugehen, wo man weiß, dass man gerne irgendwie angesehen wird, ist völlig okay. Aber irgendwie ist das dann schon nicht, sag mal, ganz so prall. Also die Frage ist, von wann bis wann hast du in Großenhain gespielt, um nochmal die Brücke zu dir rüber zu kriegen?
Von 21 bis ungefähr 2:30. Also für uns eine sehr, sehr humane Arbeitszeit, muss man mal dazu sagen. Für alle, die sich jetzt in dem DJ-Bereich bewegen, es ist wirklich eine angenehme Zeit, vor allen Dingen für einen Feierabend, finde ich. So 2:30 ist schon sehr, sehr, sehr nett.
Und unabhängig von der Layla und Olivia-Penetranz, ich meine, das Ding ist, du hast ja trotzdem eine breite Range, auch sag mal, was jetzt bekanntere Tracks sind. Also insofern, du kriegst ja eigentlich...
Ich glaube auch, der Großteil der Leute hatte tatsächlich viel Spaß, weil so viele Musikwünsche kamen über den Abend. Das war halt eine Gruppe, die es besonders lustig fand. Dann gab es natürlich auch mal zwischendrin so ein paar Leute, die sich was gewünscht haben. Ein Typ wollte halt unbedingt, dass ich mehrere Male wie heißt das? Southstar hier, dieses, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Miss You.
Ja, genau, Spiele. Das habe ich dann auch mehrmals gespielt. Alles gut, haben sich auch alle drüber gefreut jedes Mal. Aber das sind ja halt so Wünsche, damit kann ich auch gut arbeiten. Aber wenn ich den Leuten jetzt mehrmals signalisiere, ich habe keinen Laila und ich habe keinen Schlager und ich habe auch alles, ne, was so in diese krasse Deutsch-Rap-Richtung geht. Ja, ich habe den Namen Luciano schon mal gehört, aber halt immer nur in dem Kontext von anderen DJs, die es auch ne erfüllen konnten, wenn sich's Leute gewünscht haben. Und bei Luciano, ich kenne nicht ein Lied. Ich weiß, kenne diesen Namen und ich weiß, dass immer alle sagen, das ist der erfolgreichste deutsche Rapper. Ey, ganz ehrlich, Apache, davon habe ich wenigstens schon mal was gehört. Aber Luciano, was soll das für ein kleiner Winzpimmel sein? Es geht nur den DJs auf den Sack.
Ah, oh, ich nehme jetzt schon die Dynamik, die unser Podcast wieder annimmt.
Wirklich, ey, mich regt das aber oft, du hast immer, und es sind immer diese Jungs, wo du genau siehst, die hatten noch nie Geschlechtsverkehr, weil die Frauen sich immer geekelt haben, wenn die angefangen haben, sich auszuziehen. Solche Leute hören das, nee, das will ich nicht spielen. Und dann kommt eine zu mir und sagt folgenden Satz, diesen Satz wirst du lieben, weil den hast du safe auch schon mal gehört. Könntest du die Lieder vielleicht ein bisschen mehr so im Original spielen, damit man besser dazu tanzen kann? Nein, wenn es ständig das Tempo ändert und ah, oh, du kannst doch gerade so gut dazu tanzen, weil das einfach tanzbare Remixe sind. Zum Original Miss You von hier, wie auch immer der Typ heißt, kannst du auch einfach nicht tanzen. Oder zum, keine Ahnung, wer wünscht sich denn Lily Allen 2023 auf einer Party? Lasst mich alle in Ruhe. Nee, die waren schon alle ganz nett, will ich gar nicht sagen. Vor allen Dingen der, der es Luciano gewünscht hat, war schon sehr sympathisch.
Na, ich glaube, das ist die Herausforderung. Weißt du was? Ich würde jetzt mal folgende Frage, weil ich glaube, unser Sprachbedarf ist so eigentlich mega knallermäßig. Fällt mir die Frage ein, die habe ich bei mir hier stehen. Und zwar, gibt es irgendeine Veranstaltung, wo du für dich dann jetzt in dem Zug wirklich sagst oder sagen würdest, also die habe ich vielleicht mal gerne gemacht, aber die mache ich nicht mehr gerne. Ich würde jetzt mal vorschießen, auf was ich hinaus will. Es ist halt wirklich so, ich habe jetzt zum Beispiel, es ist halt mittlerweile, der ein oder andere kennt es vielleicht von Dresden, aber auch im Umland, hat man jetzt den 2003er-Trend, nämlich Teenie-Partys wieder entdeckt. Was grundsätzlich eigentlich total nice ist, dass man sagt, Mensch, guck mal, die 11- bis 15-Jährigen, lass die doch einfach schon mal irgendwie ein bisschen an die Clubkultur ranführen. Aber das ist zum Beispiel eine Anfrage, die ich persönlich nicht mehr irgendwie bejahen würde, was daran liegt, weil ich wüsste, dass man eigentlich die ganze Zeit nur den ganzen TikTok-Schissel spielen dürfte, müsste und wahrscheinlich auch nur immer so maximal eine Minute und auch nichts anderes, weil ich finde dort immer ein bisschen schwierig, dass dieses Energielevel, du halt wirklich merkst, wie das dann von der, ich sage jetzt mal 100% bei einem geilen Track und dann kommt der nächste Song, der vielleicht vom Vibe her total super passt, aber wo du wirklich sofort richtig, ich sag mal, mit Verachtung gestraft wirst und du merkst, oh okay, das geht hier sofort runter, wenn du nicht genau, wie du sagst, die spezielle Version spielst. Und da hatte ich halt auch mal so einen Aha-Moment bei einem Abi-Ball. Und das war dann auch der Moment, wo ich mir dachte, okay, weißt du was, du bist jetzt vielleicht selber aus dieser Zielgruppe raus und sagst dann einfach mal grundsätzlich nicht zu allem ja, auch wenn die Leute dir das nicht zutrauen. Also von daher ist es so, wenn zum Beispiel Anfragen jetzt für Abibälle oder gerade so eine direkt speziellen Teenie-Partys kommt, finde ich, das sollen dann einfach die Leute auch machen, die 14, 15 sind und da sind die wahrscheinlich auch besser aufgehoben. Gibt es irgendeine Art Veranstaltung, die du vielleicht vor 10 Jahren noch angenommen hast und jetzt nicht mehr?
Bei mir sind das genau Karaoke-Veranstaltungen, genau das. Also was ich da, das habe ich halt auch einfach bis zum Erbrechen gemacht. Immer wieder, wenn ich mal, es gibt halt tatsächlich Momente, wo mal ein Karaoke-DJ ausfällt, es jetzt einen spontanen Ersatz gibt oder während Corona war es ja zum Beispiel so, dass man nur Karaoke-Veranstaltungen machen durfte, weil das Kleinkunstdarstellungen waren und da gab es ja immer mal so Leute, Veranstalter und Clubs, die sich da irgendwie durchgewunden haben, da habe ich auch mal Karaoke gemacht und dann kommt da auch immer das Feedback, oh, du machst das so toll, du könntest wirklich so ein Rische, du könntest mit Karaoke, könntest du nur machen, du kannst so toll moderieren und du hostest das so toll und es ist so schön bei dir Karaoke zu singen und wir würden am liebsten immer nur bei dir Karaoke singen und ich denke mir dann aber jedes Mal so, das funktioniert auch nur noch in dem Rahmen, weil ich das nur noch so selten mache. Aber als ich das dann tatsächlich, es gab ja wirklich Zeiten in der Gisela, da stand ich jeden Donnerstag in diesem Wohnzimmer und habe jeden Donnerstag Karaoke gemacht und habe Karaoke im Boys noch mit moderiert und hier Karaoke, da Karaoke, Karaoke-Meisterschaft mit dem Pinselbube und solche Sachen. Und das war dann einfach so viel Karaoke, dass ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich könnte nicht mehr versprechen, dass es keine Toten im Publikum gibt, wenn ich jetzt regelmäßig wieder Karaoke machen würde. Weil ich mir wirklich denke, wenn noch eine Person zu mir kommt und mich fragt, wann sie endlich dran ist, die schon 8-mal bei mir war und ich ihr immer wieder gesagt habe, Ich mache das nach Reihenfolge, damit es fair für alle bleibt. Du bist erst in 20 Liedern dran, du bist erst in 18 Liedern dran, du bist erst in 15 Liedern dran. Komischerweise wurden seitdem 2 Lieder gesungen, dann bist du jetzt in 13 Liedern dran. Irgendwann ist diese Höflichkeit einfach nicht mehr gegeben. Und ich habe mir diesen Job als DJ und im Showbusiness jetzt nicht unbedingt ausgesucht, damit ich die ganze Zeit in Anführungszeichen mit Kunden sprechen muss. Dann könnte ich nämlich auch einfach, wie ich das einen Monat während Corona gemacht habe, bei der Samsung Hotline wieder anfangen. Und dort könnten sie mich anrufen und dann würde ich mich sehr gerne um ihr Anliegen kümmern. Deswegen bin ich aber nie DJ geworden. Und diese ganze Karaoke-Welt, diese Karaoke-DJ-Welt, es liegt mir nichts ferner, als das wieder regelmäßig zu machen. Ich rede mich heute richtig in Rage, merkst du das? Ich habe richtig Puls.
Ey, aber du, und bist immer hau raus damit, aber ich, das Lustige ist, ich kann auch trotzdem auch perfekt einsteigen, weil ich muss sagen, jetzt hier in Kiel, ich bin sagen heute, ich habe mir vorhin schon mal den Place angeguckt, wo ich heute spiele. Also ich spiele heute sagen Open Air direkt an der sogenannten Kiel-Linie, wo halt sonst irgendwelche Boden anlegen. Und dort ist die Marschrichtung, du wirst dich freuen, Schlager und Ballermann Partymusik. Also da vielleicht nochmal ein, zwei, wohlgemerkt Original 90er zwischen, aber schon eher in die Richtung. Und ich bin ehrlich, ich kriege so eine Anfragen relativ oft. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, was du gerade sagtest. Ich weiß, dass das meine einzigen zwei wirklich so, sagen wir mal, sehr schlageresk ausgelegten Veranstaltungen dieses Jahr sind. Heißt, das macht natürlich auch Spaß ohne Ende in dem Fall. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das jetzt so die Marschrichtung für den Rest des Jahres ist, ja, also... Ja.
Dann liegt das Kokain dann doch eben ein bisschen näher, als man eigentlich immer gesagt hat. Also ich verstehe schon, warum diese Malle-DJs alle solche übelsten Koksnudeln sind. Liebe Grüße, man will ja nichts pauschalisieren.
Ich wollte gerade sagen, ist bestimmt vielleicht nur Jägermeister, was dort zu viel konsumiert wird.
Aber bevor wir jetzt hier von Großenhain ganz wegkommen, habe ich noch eine letzte Ergänzung. Ich möchte nur noch mal sagen, im Schützenhaus Großenhain ist es ja nicht so gern gesehen, wenn der DJ raucht. War mir natürlich egal, ich habe natürlich trotzdem geraucht, aber dementsprechend, dass das nicht so gern gesehen ist am DJ-Pult, gibt es auch keinen Aschenbecher. Und dieses DJ-Pult, der Boden des DJ-Pults bestand irgendwann nur noch aus so halb ausgedrückten, halb gerochten Zigaretten. Ich dachte mir dann so, ich mache das einfach wie beim Aschenbecher. Entschuldigung, das DJ-Pult ist voll, ich brauche ein neues. Also es war wirklich nicht mehr schön anzusehen, aber ich hoffe, es hat jemand Freundliches dann geputzt.
Der gute Wille war da, aber um jetzt, ich möchte mal sagen, also du hast ja schon eigentlich einen guten Folgentitel, aber ich würde auch sagen, dein Großenhain ist mein Pirna, um sozusagen gleich mal hier ein bisschen in der guten Laune zu bleiben, was jetzt allerdings hier, muss man sagen, weniger...
Und was in Pirna?
Ich war in Pirna zum Stadtfest am Samstagabend und am Sonntag. Was würdest du mir zum Thema Klientel auf dem Stadtfest sagen? Was fällt dir so ein? Also ist das besonders motiviert? Hat das immer richtig Bock?
Ja, es ist halt Pirna. Ich weiß nicht, haben Leute in Pirna grundsätzlich Bock auf irgendwas? Oh, ich bin heute wirklich garstig. Was ist denn mit mir? Nee, richtig. Stadtfest, Pirna, was assoziiere ich damit? Ich assoziiere damit auch ganz viel Rumgebrülle, viel Leila. In jeder Gruppe gibt's einen, der so ein bisschen über die Stränge schlägt, so rum.
Über den Schwengel tricht.
Über den Schwengel trinkt. Wer einschüttet, muss auch austreten können. Genau, der halt so ein bisschen, ja, von allen noch so gerade so gebremst wird, bis es dann eskaliert. Also so stelle ich mir diese Dynamik vor. So ein bisschen Freital plus.
Okay, also worauf ich eigentlich ein bisschen hinaus wollte, aber wie sagen wir das nett? Und zwar, also Stadtfeste sind ja dadurch, ich sag mal, etabliert, dass dort niemand irgendwo Eintritt bezahlen muss. Was ja an sich auch eine gute Idee ist, dass sozusagen jeder, der vielleicht auch mal, ich sag jetzt mal, schon länger nicht mehr draußen war und eigentlich auch nie bereit ist für gerade so eine Geschichten Geld zu bezahlen, sagt, ach, das gucken wir uns jetzt mal an.
Dass die Leute, die quasi nie die 80 Euro haben für ein DC-Markt-Ticket, dich auch mal hören dürfen.
Genau, und ich finde, das ist mir an einem Samstag wirklich enorm aufgefallen und kann ich aber sagen, ging auch dem Veranstalter so, dass ich finde, wenn so bei Stadtfesten, ich habe das schon manchmal erlebt, aber ich habe es jetzt länger nicht erlebt und deswegen, um es mit deinen Worten zu sagen, hat das auch enorm geerdet, nämlich diese also wirklich allgegenwärtige Stimmung, ich würde mal sagen, jetzt bei ungefähr 60-70% der Leute, dieses, was ist denn das für ein Typ? Und, na, der soll mal zeigen. Also das heißt, ich finde diese Bereitschaft, dass man sich selber jetzt auch unterhalten lässt und vielleicht auch bereit ist, da durchaus mal ein bisschen was mitzumachen, vielleicht auch mal zu tanzen, sich zu bewegen, die, sage ich jetzt mal, war jetzt nie ganz so offensiv dort da. Also vielleicht war die versteckt. Also ich habe auch dort im Nachgang, es gibt ja manchmal so Abende, da gehst du raus und denkst dir, kann eigentlich meine Karriere an den Nagel hängen. Montag, neuer Job gesucht, alles scheiße, keiner findet mich mehr, irgendwie super. Und dann allerdings kriegst du echt, wie das auch in dem Fall Fall war, kriegst du mega nette DMs und die Leute, denkst du dir, okay, die hatten irgendwie Spaß, aber in dem Moment kam das nicht so rüber. Also es war wirklich so, dass man das Gefühl hatte, man musste irgendwie so 190% reingeben und hat so mit Glück, na, ich sag mal, 45% zurückbekommen. Und das war insofern sehr anstrengend und dann könnte das auch der Grund gewesen sein, dass ich dann dachte an dem Abend, Mensch, okay, guck mal, warte mal, wer spielt denn am Samstag im Luden? Lass doch nochmal einen kleinen Ausflug machen, weil, also so geht mir es dann immer, dass ich dann, wie du schon sagst, ich brauche dann immer doch nochmal irgendwie so ein Ventil, wo man sagt, okay, ich muss heute irgendwie aus diesem Abend mit einem etwas anderen Impuls rausgehen. Der Impuls war der, dass ich hinten raus noch einen sehr schönen Abend hatte. Mit dem Impuls, dass ich dachte, Mensch, Samstag zu Sonntag brauchst du eigentlich auch nicht schlafen gehen, weil du musst ja oder darfst schon wieder 12 von bis 18 Uhr am Sonntag spielen. Abends wäre unsere Podcast-Aufzeichnung gewesen. Das Problem ist, was nicht mehr da war, war meine Stimme. Also es klang so. Und ja, das war dann echt auch der Moment, wo ich mir dachte, ja, okay, gut, du warst erst auf dem Ankerberg, mega viele Leute, auch dort wieder, es ist ja wieder dieser Hybrid. Der Veranstalter muss halt irgendwie zufrieden sein, die Gäste auch so. Ich hatte ja auch schon Abende oder irgendwie Gigs, wo du dachtest, Alter, brachial, alle finden das geil, aber aus irgendeinem Grund war nun auch gerade die beste Freundin von der besten Freundin vom Chef mit da und die fanden das gar nicht so klasse, was du gemacht hast. Also heißt das, dass du beim nächsten Mal natürlich dort nicht mehr spielst. Und dort immer diesen Kompromiss irgendwie zu finden, ist manchmal tricky und das war am Samstag so ein bisschen mein Erdungstag in Pirna halt.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch immer mal so Momente in der Vergangenheit wieder gehabt. Die hat man ja nun mal, die wird man auch nie los, wo man so an sich selbst zweifelt. Und dann denke ich mir aber jedes Mal, okay, ich sehe ja, was an Anfragen rankommt. Es gibt ja wirklich auch Tage, das wirst du auch haben, bestimmte Stichdaten, gerade was jetzt so die Sommermonate angeht, irgendwie, keine Ahnung, Mitte Juli, da könnte man wahrscheinlich an einem Samstag 10 Gigs annehmen, so wenn das rein physikalisch möglich wäre. Oder auch so andere, ich sag halt zurzeit ganz, ganz, ganz viele Sachen ab. Auch Sachen, wo ich richtig Bock drauf hätte, die halt einfach später kommen als andere Sachen. So irgendwelche Sachen, die mit Theater zu tun haben oder irgendwelche Sachen, die dann wirklich mal auch außerhalb dieses ganzen DJ-Zirkuses stattfinden, wo ich wirklich Bock drauf hätte. Und es ist einfach, Musikvideodreh habe ich jetzt abgesagt, so, wo ich einfach die Zeit dafür finde. Und denke mir dann so, solange die Situation so ist und ich mir quasi in Anführungszeichen noch aussuchen kann, was ich dann nun wirklich mache. Ne, also ich könnte ja auch sagen, okay, ich habe jetzt dort unter den Vertrag unterschrieben, sag dort halt ab, so wie das dann auch manchmal, sag ich mal, größere Stars machen und gehe dann dorthin, was mich als karrieretechnisch weiterbringt und kalkuliere einfach diese Vertragsstrafe damit ein. Aber das wäre ja auch assi, an dem Punkt bin ich jetzt ohne. Aber ich denke mir halt so, so wird es dir auch gehen, solange die Nachfrage so groß ist, kann doch irgendwas nicht ganz falsch sein.
Also man muss sich das, finde ich, auch mal ein bisschen schön, also nicht schönreden. Also ich hatte jetzt vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, mit denen habe ich relativ oft zusammengearbeitet, so in meiner Anfangszeit. Also ich würde jetzt mal sagen, so Hauptkern von 2011 bis 2015. Und also da hat halt so ein paar Kritikpunkte an mir gebracht, die ich durchaus auch nachvollziehen konnte. Und da hatte ich irgendwie kurz diesen Aha-Moment, wo ich glaube, man sich eingestehen muss, dass man ab einem gewissen Punkt bestimmte Leute enttäuscht oder verlieren, weil die sich das natürlich wünschen würden, so wie das vor 10 Jahren mal war. Also das heißt, ich könnte wahrscheinlich auch immer noch identisch die Playlist spielen, wie ich die von vor 10 Jahren gemacht habe, wo ein bestimmter Teil an Leuten echt, ich glaube, zufriedener wäre, als wenn die sagen, ach, der Markt, der wird jetzt hinten raus, da hackt der immer los, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und im Gegenzug denke ich mir aber, wie du schon sagst, aufgrund von Instagram und aber natürlich auch was die Anfragen angeht, wenn im Gegenzug eher noch mehr Leute dazukommen, die dich wiederum gut finden, ne, dann ist halt auch so, wenn das schwer ist, immer sich selber einzugestehen, dass man scheinbar ja irgendwas doch ein bisschen richtig machen muss. Und wie du sagst, es ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, Mensch, guck mal, wir haben hier wirklich gerade alle Kohle und Veranstaltung sowas von extrem XXL-mäßig in der Pipeline. Wir müssen jetzt hier jeden wegbuchen. Das ist ja nicht der Fall. Und aber ich finde, das ist dann halt irgendwie schwer, wenn du halt dann für dich doch feststellen musst, ja, dass du ein paar Leute, die dich vielleicht auch vor 5, 6 Jahren noch ganz gut fanden, irgendwie jetzt dann doch sagen, naja, nee, das passt nicht mehr. Wie geht's dir damit? Oder hast du sowas eigentlich noch nie so richtig aktiv mitbekommen?
Na, ich muss sagen, ich habe das extrem mitbekommen, als ich damals diesen harten Wechsel von Popmusik zu EDM gemacht habe. Also als ich immer mehr diese ganzen Popmusik-Gigs abgelegt habe und immer weniger Popmusik im Original gespielt habe. Also ich mach's heute noch manchmal. Zum Beispiel, wenn ich bei der Kiss Kiss Bang Bang spiele, da bin ich ja der Resident auf beiden Floors. Und wenn ich auf dem Popfloor spiele, spiele ich da auch Pop-Originale so. Ich kann das auch nach wie vor wahnsinnig gut und ich habe da auch richtig viel Spaß dran, aber ich wusste halt, dass ich mich für meine Marke insgesamt langfristig für irgendwas entscheiden muss. Und da ich selber jetzt nicht die große Sängerin oder der große Sänger bin, dachte ich mir, okay, wenn ich mich jetzt für Popmusik entscheide, wird es mit eigenen Releases vielleicht ein bisschen schwierig. Dann grundsätzlich schlägt mein Herz doch noch ein bisschen mehr für die ganze EDM, Basshouse und Bassmusik-Schiene als für die Popmusik-Schiene. Und ich sag mal so, das Gute ist, ich kann Pop wahnsinnig gut in Basshouse und in EDM einbauen, aber andersrum wird es dann eher schwieriger. Und da gab es auch viele Leute, die so, ah, vor einem Jahr hast du hier noch schön Kylie mit Crystallize im Original gespielt und danach Taylor Swift mit Shake It Off, da war dir auch noch wirklich völlig alles egal und du hattest nie diese hohen Ansprüche an dich. Und dann höre ich auch von Veranstaltern, ah, seit du hier immer diesen Rider rüberschickst, wo du so viel an Technik brauchst, das ist alles so teuer und da haben wir gar keine Lust mehr. Und ich denke mir so, ja, das ist schon richtig, aber ich sag dann immer für mich, weiß ich nicht, wenn ein Geigenspieler dann irgendwann an dem Level ist, wo er nur noch mit der Stradivari, oh, es klingt so scheiße abgehoben, nur noch mit der Stradivari geigen kann, dann stellt man dem halt auch nicht mehr die 5€ Walmart-Geige dorthin.
Naja, ich glaube, es ist einfach vielleicht auch eine gewisse Grundbereitschaft, also bestimmte Sachen anzuerkennen, denn was, und da möchte ich sagen, also es gibt ja so kleine Aufmerksamkeiten, die man immer nice findet, zum Beispiel, als ich jetzt am Donnerstag bei diesem Ankerberg-Festival bin, du bist aufs Hotel gekommen und da war halt von der Firma, die das präsentiert hat, ein kleines, nettes Goodie-Bag, wo ich mir denke, okay, cool, den Gedanken finde ich super. Jetzt ist natürlich das, wie bei Du's hattest noch Next-Level-Shit, weil du hattest ja wirklich ein original gebrandetes Getränk mit deinem Gesicht und allem drauf bei der Campus-Party. Und da war ich ja echt richtig neidisch und ich will... Nein, die hast du gleich... Ey, das ist, und ich muss sagen, das ist wirklich so eine, das ist so eine, eigentlich gefühlt, könnte man jetzt sagen, eine kleinere Geste, aber das ist doch wirklich so geil. Und ich glaube auch wirklich, man fühlt sich dann automatisch wohler, dass man halt nicht nur genommen wird, weil man halt günstig ist und sich, wie du schon sagst, eigentlich mit jeder technischen Scheiß-Grundsituation zufrieden gibt, sondern auch sagt, nee, also Monitoring muss zum Beispiel auch bei mir immer sein, wo ich auch ein paar Leute kenne, die sagen, ach, das geht doch auch ohne. Nee.
Ich finde halt auch, grundsätzlich sollte der Anspruch gerne immer sein, dass alles so bleiben muss, wie es immer war. Also ich habe jetzt zum Beispiel, nur mal um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, weil wir gerade bei diesem Punkt so sind, habe ich ja auch mit den Jungs vom Boys dann irgendwann mal gesagt, ich verstehe das ja, das ist ja jetzt eine kleine Bar, dass man jetzt dort das, was ich zurzeit konzeptionell fahre, vielleicht nie perfekt platzieren kann, heißt ja jetzt aber auch nicht, dass man es auf Krampf versuchen muss. Also ich finde es ja auch dann völlig okay zum Beispiel, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, die letzten 10 Jahre wirklich eigentlich so jeden Monat oder aller 2 Monate einmal im Boys war und dann zum Beispiel bei so einer Location sage, okay, das passt jetzt gerade nicht mehr, dann lass uns das doch erstmal lassen, bis wir vielleicht irgendwann wieder ein Konzept finden. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich jetzt automatisch komplett aus den Augen verlieren muss, nur weil man jetzt mal eine Zeit nie miteinander zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist halt so grundsätzlich so ein Ding, was ganz vielen in unserem Business schwerfällt, dann auch mal zu sagen, ja, einfach mal Nein zu sagen zu was, wo man in dem Moment jetzt einfach nicht das richtige Gefühl für hat. Fällt mir bis heute sehr, sehr schwer.
Naja, es ist halt, und wie du schon sagst, es ist halt trotzdem, dass sowas dann eigentlich nie eine Einbahnstraße ist. Also gerade, ich behaupte, du und auch ich so in meiner Anfangszeit, da war es ja eigentlich eher so, Mensch, der oder die, die müssen doch froh sein, dass die überhaupt gebucht werden. Also das heißt, man war ja eigentlich auch immer ein bisschen, man ist sich ja nie so auf Augenhöhe begegnet, sondern es ist schon immer noch so, ey, naja, guck mal, wir buchen dich ja. Und das hat sich jetzt natürlich echt auch über die letzten Jahre, auch gerade finde ich ja nach der Pandemie, echt ein bisschen gewandelt, dass du merkst, ey, okay, cool, Leute geben sich sogar auch Mühe oder freut es richtig, dass du dort zu Gast bist. Und wie du schon meinst, ich finde auch das zum Beispiel, Veränderung grundsätzlich ist eigentlich nie was Verkehrtes. Bestes Beispiel ist ja zum Beispiel bei mir Thema Gisela. War ja auch jetzt, sagen wir mal, fast 3 Jahre so komplett Ruhe. Dieses Jahr oder letztes Jahr, als es dann wieder ans Booking ging, habe ich mir halt auch überlegt und dachte mir, Mensch, so 3-4 Mal im Jahr wieder in der Gisela zu einem Donnerstag auflegen, da hätte ich irgendwie richtig Bock. Aber halt eben, wie du sagst, nicht mehr in dem Intervall, so wie wir es früher gemacht haben, dass man sagt, okay, man muss dort jetzt unbedingt jede Woche oder sagen wir mal alle 14 Tage spielen, sondern man sagt auch wirklich für sich, okay, 4 Gigs, auch wenn vielleicht man sogar mehr machen könnte. Und merke halt auch, wie das zum Beispiel mir dann auf einmal wieder mega viel Spaß macht. Und dann, wie du meinst, das Thema Karaoke oder auch draußen spielen super ist. Aber natürlich mit dem Hintergrund, dass ich weiß, okay, cool, ich bin jetzt als Beispiel im Juni jetzt einmal da und das nächste Mal dann irgendwann wieder im September. Und finde das auch völlig okay und legitim. Und das ist eigentlich, finde ich, auch so in Freundschaften mitunter so. Es gibt halt immer mal so Momente, da float es vielleicht nicht mehr ganz so, wie das irgendwann mal gefloat hat. Und dann ist man, ich glaube, auch noch oftmals dabei, so in dem Zwiespalt und sagt, naja, aber wir kennen uns jetzt schon so lange. Ich kann ja sagen, im Privatbereich habe ich bei mir auch ein paar Leuten gesagt, okay, irgendwie zur Zeit passt das jetzt irgendwie gerade nicht so. Muss ich natürlich mit den Konsequenzen leben, dass wenn ich dann irgendwann auf die Idee komme, wieder mal Hallo zu sagen und die sagen, jetzt haben wir keinen Bock mehr.
Genau, funktioniert ja im Booking genauso. Wenn ich jetzt auf einmal von mir aus sagen würde, ey, ich habe jetzt voll Bock, nächste Woche im Boys zu spielen und das Boys sagt, nö, da haben wir jetzt gerade nicht so Interesse dran, dann habe ich halt Pech. So, aber, oder was heißt, dann habe ich Pech, aber das ist ja völlig legitim. Es ist auch völlig, also das heißt ja, ne, dass man sich hasst, dass man nie wieder miteinander zusammenarbeiten will, dass man im Bösen auseinandergeht, nur weil man sagt, jetzt gerade ist so eine Zusammenarbeit oder halt auch ein freundschaftliches Beisammensein nicht möglich. Unser Podcast ist heute richtig deep. Was für ein verrücktes Gleichnis. Bookings sind wie Freundschaften. Und meine Fans sind auch irgendwo meine Freunde.
Naja, und ich finde, das Problem ist, wenn man dann selber irgendwann unzufrieden mit dem ist, was man macht, oder zum Beispiel auch ein Gegenbeispiel bei mir, auch die Frage kam jetzt letzte Woche bei mir auf. Also bei mir gibt es ja wirklich so noch, wo ich sage, okay, pro Jahr will ich maximal 3 Hochzeiten machen. Mal als Vergleich, 2014 war halt, das klingt zwar, wie sagt man das nicht? Also man nimmt dann natürlich durchaus auch Sachen erstmal an, um irgendwie sich einen gewissen Bekanntheitsgrad aufzumachen. Und das heißt, da hat mich natürlich auch noch keiner für irgendwie ein Festival oder irgendwo angefragt. Heißt, 2014 habe ich geguckt, hatte ich glaube, 26 Hochzeiten. So. Und da gibt es halt natürlich auch viele, die sagen, ja Mensch, guck mal, Hochzeiten, da könntest du so viel Geld verdienen. Ja, das stimmt. Gerade wenn es danach geht, also ich behaupte jetzt mal so als Hochzeits-DJ, wenn du das total liebst ohne Ende, und du, ich sag jetzt mal, im Monat deine 5 Veranstaltungen hast und das jetzt nicht ganz verkehrt anstellst, würde ich schon behaupten, kannst du dort in einem, ja, auf jeden Fall sehr, sehr guten vierstelligen Betrag rausgehen. Wenn du es noch ein bisschen besser machst, kannst du da vielleicht sogar an dem fünfstelligen Betrag kratzen. Aber wie du meinst, wenn du es dann einfach nur für die Kohle machst oder denkst, weil du halt jetzt, weil es leicht ist, ich finde, der leichte Weg ist halt auch der dann selber irgendwann unkreativ macht. Und wo man dann relativ schnell auf der Abschlussliste ist und ich halt ja auch zum Beispiel Bock habe, noch ein Jahr mindestens oder eigentlich die nächsten Jahre gerne noch weiter irgendwie Spaß an der Freude zu haben, dass man halt jetzt nie noch nur Sachen abarbeitet.
Ich wollte gerade sagen, das Ding ist halt bei so einer Hochzeit, ich könnte dir jetzt eine Playlist machen und dich damit wahrscheinlich hinstellen und sagen, spiel die mal ab und es würde funktionieren. Also, weißt du, was ich meine? Für eine Hochzeit eine Playlist zu erstellen, wo du weißt, okay, in eine Stunde mache ich dir jetzt mal eine Playlist fertig, wo ich genau weiß, das passt perfekt auf jede Hochzeit. Erstens das. Und zweitens mal, du schaffst es garantiert, dass es niemand auf den Sack geht, im negativen Sinne, und alle irgendwie anfangen zu viben und zu tanzen. So. Also, das ist ja, wie du schon sagst, nicht der krasse Anspruch. Und na klar ist das cooles und vielleicht auch leicht verdientes Geld, aber ich glaube, so grundsätzlich ist das so ein bisschen dieser Unterschied zwischen ich mache DJ als Dienstleister und ich mache DJ als Künstler, würde ich jetzt sagen.
Also, ja, würde ich dir komplett einfach, ja, komplett so irgendwie in die Richtung recht geben. Einfach, wie du schon meinst, dass halt das einfach echt irgendwie am Ende trotzdem dann nervig ist, wenn du halt selber vorstellst. Also, ich finde, in dem Moment, wo man so ein, ich sag mal, schlechter Schatten seiner selbst wird, und da kenne ich leider halt auch ein paar Kollegen, weil halt, ich sag mal, da kommen die Anfragen rein und man hat eigentlich schon keinen richtigen Bock mehr, aber man hat halt schon irgendwie die letzten Jahre immer zu allem Ja gesagt, wenn da irgendwie jemand um die Ecke kam. Und dann kam auch so, naja, da bin ich auch Dienstleister, ja. Gewisserweise will ich natürlich einfach schon auch, dass die Leute einen geilen Abend haben und jetzt nur ich alleine. Aber irgendwie, es muss halt dann noch was mehr sein. Und ich glaube, es ist dann wirklich gerade auch wie in einer längeren Beziehung, um jetzt mal wieder diese Wahnsinnsbrücke zu schlagen, dass man sich, je länger man da zusammen ist, oder in dem Fall, je länger man dann auch in diesem Job als DJ am Start ist oder als Künstler, dass man sich das selber irgendwie interessant halten muss und mehr darum kämpfen muss, dass man halt dann eben nicht irgendwann das Interesse verliert oder irgendwie so ein abgewichster Typ wird, der nur noch um die Ecke kommt und sagt, na hier, ich spiele hier schnell meine Scheiße runter und dann Geld und hau ab. So. Und ich glaube schon, was du meinst, also das wird mit Mal zu Mal schwieriger. deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich hier und da mal verändert, halt, auch wenn man dann ein paar Leute hier und da verliert. Passiert halt, ne?
Und ich glaube, diese Leute, die, wie du schon sagst, kommen, ihre Scheiße runterrotzen und dann wieder gehen und damit halt auch erfolgreich sind und eine gute Stimmung machen, die sind auch wichtig. Die sind wichtig für unsere Branche. Wer soll denn die ganzen Hochzeiten machen? Aber ich habe auch Respekt vor allen, die das können. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wieder transparenter Podcast, so die, machen wir uns nicht vor, jeder Selbstständige hat irgendwann mal hier und da ein paar Schulden beim Finanzamt. Bei mir sind es halt durch Corona ein paar mehr geworden. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich sagen würde, ich mache jetzt 3 Monate Hardcore nur Hochzeiten und rattert das runter und dann bin ich das los, schön und gut, aber ich könnte es einfach nicht. Also ich könnte es einfach, ich wäre wahrscheinlich nach den 3 Monaten mental so im Arsch, dass ich danach den nächsten 10.000 Euro Kredit aufnehmen muss, damit ich mich erstmal schön einweisen lassen kann, so nach dem Motto.
Ich wollte gerade sagen, dass irgendwie das Reisen dir dann die Therapiestunden wieder rein. Und ich glaube, das ist dann halt einfach, wie du schon meinst, auch irgendwie dieser Unterschied. Und ich glaube, ich würde das gerne manchmal an den einen oder anderen nach draußen irgendwie transportieren, dass das halt schon irgendwie ein Unterschied ist. Oder zum Beispiel, ich kann es ja sagen, ich bin jetzt, wie gesagt, ich lag gestern Abend dann im Bett und konnte halt nicht einpennen, weil ich halt einfach wahnsinnig Angst hatte, obwohl das eigentlich alle Wecker gestellt waren und ich wusste, die Züge fahren nach Kiel. Aber weil du natürlich trotzdem immer nonstop auch eine gewisse, sagen wir mal, eine Prüfungssituation dir ausgesetzt bist. Und deswegen verstehe ich dann echt auch, wie gerade bei der Campusparty, wenn du halt Leute wie Domitianer oder andere hast, die dort wirklich, ich glaube, kurz vorm Durchdrehen sind oder auch gerade, wie gesagt, Thema Mental Health oder Panikattacken ist halt bei uns in der Branche auch nichts Untypisches. Was jetzt ja dann nichts damit.
Ich wollte das auch gar nicht verurteilen, also es war auch gar nicht negativ abwertend
gemeint. Nee, das habe ich auch gar nicht so aufgenommen, aber ich glaube, es ist manchmal für andere Leute irgendwie schwierig zu transportieren, wenn man sagt, naja Mensch, früher, als ich hier noch beim großen Fastfood-Giganten gearbeitet habe, na Mensch, da hattest du auch einen verantwortungsvollen Job und hast das 5 Tage die Woche gemacht, aber das kannst du halt irgendwie grundsätzlich nicht vergleichen. Also das ist zwar im groben Sinne gesehen Arbeit, aber das ist halt irgendwie nochmal eine spezielle Sache. Und ja, deswegen hoffen wir auch, dass ihr da draußen sozusagen den ein oder anderen komischen Gedankengang von uns ein bisschen mehr nachverfolgen können, ohne dass das jetzt immer nur so ganz spezifisch rüberkommt. Aber es ist nicht immer leicht.
Ich bin übelst froh, dass wir den Podcast wieder haben, weil mittlerweile muss ich mir in der letzten Woche immer, wenn irgendwas schiefgegangen ist, dachte ich mir, geil, das ist Material für einen Podcast. Und dachte mir, nee, es ist alles übelst beschissen. Also es ist schon, wie wir schon, also kann man auch mal dazu sagen, als wir jetzt daran geplant haben, den Podcast wieder aufzunehmen, war halt auch so ein bisschen dieser Grundhaltung von uns. Eigentlich ist es so eine Privattherapie, die wir beide nie bezahlen müssen für uns. Und das ist es halt tatsächlich so. Du denkst dir dann nicht mehr so in so einem Moment, scheiße, das läuft gerade alles richtig kacke, sondern du denkst dir, ey geil, da kannst du im Podcast drüber reden. Da wird wieder was Konstruktives draus. Das finde ich irgendwie wahnsinnig cool. Weißt du, worüber wir noch, jetzt haben wir wirklich schon wieder hier 53 Minuten mit unserem Wochenende gefüllt.
Also vor allem, das Schöne ist, also es war auch richtig sinnvoll, also ich habe heute wirklich wahnsinnige Beobachtungen aus der Deutschen Bahn oder so gemacht, aber wie du sagst, irgendwie gibt es so Tage und bei mir ist das heute irgendwie auch so, eben wie gesagt, dann kam halt auch noch der ein oder andere nie ganz so geile Kommentar von bestimmten Sachen rüber und dann ist man halt dann einfach auch mal gerade nie in der Laune, dass man jetzt sagt, oh okay, wir machen jetzt hier einen auf Pseudo-Performance-mäßig. Also das heißt, gibt es halt auch mal so, ich sage jetzt mal etwas unstrukturiertere Tage wie heute, aber ich finde auch gerade die letzten Tage reingehauen. Über was? Was hast denn du bei dir noch auf... Das Problem ist, ich habe so viele Sachen auf der Agenda und ja.
Also was mir ganz wichtig ist, was ich heute unbedingt mit dir besprechen möchte, ist, also wenn mir vor 5 Jahren, vielleicht auch noch vor 3 Jahren, jemand gesagt hätte, pass auf, folgender DJ wird sich innerhalb kürzester Zeit zu einer wahnsinnigen queeren Ikone entwickeln.
Ich hasse dich.
Hätte ich gesagt, im Leben nie, du blöder Vogel. Und zwar Felix Jähn. Oh mein Gott. Ey, ohne Scheiß, Felix Jähn sollte eigentlich jedem in Deutschland ein Begriff sein. Ist eigentlich der sympathischere, coolere Robin Schulz schon immer gewesen. Und der hat sich innerhalb der letzten 2 Jahre so krass, eigentlich seit er Love on Myself rausgebracht hat, hat er sich, also das war glaube ich so ein bisschen sein Outing-Song irgendwie in die Richtung und hat sich seitdem von, naja, ich bin vielleicht ein bisschen bi-neugierig über ich bin bi, bis hin zu ich trete als queere Ikone auf dem CSD in Wien auf. Ey, das ist so eine krasse Entwicklung. Ich liebe alles, was Felix Jähn gerade macht, möchte ich unbedingt betonen.
Ey, ich bin, und vor allem, also das Ding ist, ich habe bei mir The Evolution of Felix Jähn. Also es war ja, finde ich, eigentlich bei Felix Jähn so drei Phasen. Er ist ja damals 17 gewesen, als er mit Cheerleader und hier Remix to Ain't Nobody groß geworden ist. Und da war er halt, naja, ich sag mal, der klassische, na, wie so halt 17, 18-Jährige sind. Schon dann halt irgendwie so. Dann gab es ja mal eine Phase vor 2, 3 Jahren, wo ich mir dachte, oh, jetzt sieht's aus, als hätte er viel im LSD-Bereich probiert. Also, ich weiß noch, da hat er zumindest rein von der Optik eher, ich sag mal, ein sehr hippieskes Auftreten. Das würde ich jetzt, was du so ein bisschen meinst, auch so als Findungsphase beschreiben. Und man muss dazu sagen, das erste Mal, wo es gibt immer noch bei YouTube ein Interview, das könnt ihr euch echt gerne angucken. Das ist genau diese Phase, was du meinst von Felix Jähn. Da war der bei der NDR-Talkshow. Hat es dort echt auch relativ schwierig, weil da der ein oder andere Talkgast war, der sozusagen das jetzt nicht als Kunst anerkennen konnte, dass er sozusagen da oben steht und nur so ein bisschen Musik abspielt. Und in dem Interview kam halt auch kurz, dass er halt eben sozusagen durchaus Interesse an beiden Sachen hat und das jetzt nicht so sehen sollte. Und ich finde halt, wie du sagst, jetzt der letzte Step, wo du denkst, Alter, der Mensch ist jetzt wirklich so komplett vom Kopf allen frei, hat sich gefunden. Und ich habe da wirklich meinen Mega-Respekt, weil ich will auch gar nicht wissen, doch, ich würde es gerne mal wissen, wie viel Management und Leute im Hintergrund dort eigentlich wahnsinnig dagegen gekämpft haben, dass das nicht
Oh ja,
eintritt.
oh ja. Ey, ganz ehrlich, ich muss mal ehrlich sagen, weißt du, was mir so eine für eine Formulierung durch den Kopf gegangen ist, als ich mir jetzt vom CSD Wien und auch so aus den letzten Wochen Auftritte von Felix Jähn bei Social Media angeguckt habe. Davor hat Felix Jähn vor den Leuten performt und jetzt performt er mit den Leuten, weil der steht jetzt mittlerweile auf der Bühne beim Auflegen und ist einfach einer von den Leuten. Also der hat was geschafft, wo, glaube ich, wir beide noch nimmer immer sagen können, dass das bei uns der Fall ist. Der hat sich wirklich komplett frei von allem gemacht und ist jetzt einfach er selbst. Und das ist, ich krieg direkt Gänsehaut, wenn ich einmal nur dran denke. Das ist so schön zu sehen. Und das im Musikbusiness.
Ja, ich finde es auch klar, und ich finde es klasse. Und wie du sagst, dass halt eben, wie gesagt, wenn so ein Brand einmal da ist in irgendeine Richtung, versucht ja jedes Management, jeder Booker das eigentlich nach außen hin aufrechtzuerhalten. Also es ist nun mal so, wenn du irgendwie, ich sag mal, gerade in der Anfangszeit auch als wahnsinniger Teenie-Schwarm da irgendwie vermarktet wurdest, dann versucht man natürlich die Kuh auch so lange, wie das geht, zu melken. Und ich finde das echt auch knallermäßig. Und man muss ja dennoch sagen, Felix Jähn ist, ich glaube, 17 war er beim Durchbruch, 10 Jahre, also müsste jetzt 26, 27 sein, so ungefähr. Und
Ich würde sagen, der ist ungefähr meine Alter.
du meinst immer noch 22?
Nee. Oh, Marki.
Bisschen Nettigkeiten können wir auch mal austauschen hier.
Nee, ich meine, der Ende Fuft.
Nee, das war ich. Das hast du vergessen.
Rein vom körperlichen her.
Da hast du
Ähm,
recht.
ja, nee, also Felix Jähn kann ich nur allen empfehlen. Ich möchte auf jeden Fall zur Playlist Love on Myself hinzufügen. Ganz, ganz wichtig. Der hat jetzt irgendwie jetzt vor einer Woche oder so noch so einen Ich liebe mich selbst, Selbstfindungssong rausgebracht, den fand ich aber nicht so schön. Muss ich ehrlich zu. Aber man muss ja ohne alles gefallen. Das ist ja
Aber
immer
wenn
noch
wir dabei ein
Kunst
Thema
und
Musik sind, da
Musik.
bleiben wir gleich. Da würde ich nämlich gerne und zwar den Felix Jähn Remix von Bad Memories und Medusa draufhauen. Weil das ist für mich der einzige, finde ich, passable und geile Remix von dem Song. Und das ist halt dann trotzdem so, dass man halt eben da nie in irgendeine Schublade geht. Man könnte ja jetzt sagen, oh, okay, jetzt muss die Musik ein bisschen poppiger oder werden. Nee, also er ja, macht halt da wirklich so eins zu eins sein Ding. Aber pass auf, ich habe. Ja, also kurz, Felix Jähn, lass uns festhalten, wirklich mega Transformation und ich finde es einfach
Einfach
geil.
deutscher Sam Smith. Deutscher Sam Smith, kann man ja anders sagen. Sam Smith hat dasselbe durchgemacht. Der hat genau, also, ne, Sam Smith ist ein Sänger, das ist was anderes, aber er hat trotzdem auch dieses Ding durchgemacht, sich gegen sein Management und auch gegen die Stimmen der Öffentlichkeit an vieler Stelle einfach seine Queerness zu leben. Das finde ich total geil. Ich finde es total geil.
Und das Geile ist, dass er halt trotzdem sich natürlich erst mit seiner Arbeit sozusagen eigentlich dort erstmal, das klingt zwar auch schon wieder eklig, erstmal eine gewisse, ja, ich nenne es jetzt mal eine gewisse, also sich das quasi jetzt erlauben kann. Also das heißt nun mal, dass er hat sich halt etabliert bei einem Perucaville, bei großen XXL-Festivals, wo halt die Leute, ich glaube, das jetzt gar nicht mehr so hinterfragen, aber im Gegenzug behaupte ich trotzdem, wenn er so angetreten wäre, und das ist da eigentlich immer noch die Riesenscheiße, ich glaube, wäre das nie so gekommen. Weiß man nicht. Und deswegen finde ich es auch wirklich sehr beachtlich und geil, dass er da so seinen Weg gefunden hat und den auch beibehält. Aber ich wünsche mir halt echt einfach noch viel mehr, dass das, ja doch, dass da weiter einfach die Akzeptanz noch in die Richtung steigt. ein kleiner Fun-Fact noch zum Ende, also Fun-Fact, 2015 gab es eine Erhebung von den erfolgreichsten Künstlerinnen, gemessen daran, wer die meisten Platin- und Gold-Schallplatten oder CDs jemals verkauft hat. Auf Platz 1 mit weitem Abstand, vielleicht auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet, weil halt in den 80ern noch mehr verkauft wurde, auf Platz 1 ist Madonna. Okay, soweit so verständlich.
Ja, okay, das hätte ich jetzt auch genauso erwartet, ja.
So, und jetzt bin ich mal gespannt. Nummer 2, weltweit erhoben im Ranking. Wer ist die Künstlerin, die auf Platz 2 ganz knapp hinter Madonna die meisten Verkäufe hat?
Ich würde jetzt an Celine Dion denken, tatsächlich.
Den Gedanken hatte ich auch so, nee, es ist natürlich, wer hätte es gedacht, Nana Muscuri.
Nana Muscuri kenne ich nur dadurch, dass irgendwelche Dorftransvestiten, also Entschuldigung, Dorftravestie-Künstler, die ganz, ganz schlecht dubeln. Daher kenne ich Nana Muscuri.
Und
nur daher.
Und auch da muss man sagen, das ist dem vielleicht ein bisschen geschuldet. Die hatte halt so in den 60ern und 70ern, 80ern ihre große Phase, wo halt eben noch sehr, sehr viel mit Platten- und CD-Verkäufen generiert wurde. Aber ich fand diese Info einfach so random. Und das stand so in dem Nebensatz und ich habe dann wirklich mir da schwer recherchiert und es ist wirklich so, Nana Muscuri hat über 300 goldene und Platin-Schallplatten, weil die halt auf Griechisch, auf Deutsch und irgendwie gefühlt in noch 4 anderen Sprachen gesungen hat und entsprechend auch überall sozusagen ihren Markt gefunden hat. Aber ich fand die Vorstellung einfach so geil, dass man Nana Muscuri direkt nach Madonna und deswegen Weiße Rosen aus Athen. Vielleicht findest du einen guten Remix, aber ich gebe dir recht, das ist so wie Milva. Milva und Nana Muscuri sind so im Dorf-Travestie-Bereich, sage ich jetzt mal, immer große Ikonen gewesen.
Ja. Eindeutig. Ich möchte auf jeden Fall, okay, wir müssen uns jetzt gleich mal verabschieden, weil man muss dazu sagen, das läuft ja hier auch alles über mobiles Datenvolumen. Zumindest einseitig. Ich möchte dich jetzt hier auch nicht an die Grenzen deines Handyvertrags bringen, aber möchte noch, weil wir sind ja jetzt so ein bisschen in der Ferienzeit und man liegt vielleicht doch hier und da mal auf dem Balkon und schaut mal eine Serie. Ich möchte 2 Tipps loswerden. Erstens, die neue Staffel Black Mirror ist jetzt bei Netflix draußen. Ich habe schon über die Hälfte gemeinsam mit meiner Freundin durchgeguckt und kann nur sagen, richtig, richtig gut wieder geworden. Dachte, ne, dass Black Mirror jetzt noch so krass viele Sachen hat, wo man sich denkt, wow, das sind ja nochmal ganz andere Aspekte, was in unserer Gesellschaft falsch läuft, aber die neue Staffel ist richtig, richtig gut. Wird euch gefallen, auch sehr, sehr viel selbstreferenzielles Zeug von Netflix, also die haben sich ja selber sehr krass auf die Schippe genommen. Und ebenfalls, würde ich sagen, sogar gleichwertig von der Produktion her, gibt es jetzt neue Folgen von Achtung Abzocke mit Peter Giesel bei YouTube. Wo er Urlaubsorte nach versteckten Abzocken anguckt und ich muss ehrlich sagen, ich bin riesengroßer Fan. Ich liebe Achtung Abzocke. Wie geht's dir da? Kannst du noch was Schönes empfehlen für unsere HörerInnen?
Also ich könnte jetzt an der Stelle einfach zum Thema quasi so eine Art Cliffhanger für nächste Woche bauen, zum Thema Achtung Abzocke. Ich war im Januar diesen Jahres für eine Woche lang im schönen Istanbul und ich sage jetzt mal so, auf was man dort so reinfallen kann. Wenn man vorher den lieben Kollegen Achtung Abzocke nicht geguckt hat, das würde ich euch nächste Woche erzählen. Dort würde ich allerdings nur sagen, auf was ich drauf hinausgefallen bin und nie wie viel Geld ich dort noch zusätzlich eingebüßt habe. Also du merkst, die Taxifahrt letzte Woche und andere Sachen haben bei mir im Winter aufgrund eigener Dummheit, kann man ja nicht anders sagen, ein gewisses Loch in meinen Geldbeutel gerissen. Ich glaube, ich muss doch wieder Hochzeiten machen.
Na, dann sind wir gespannt auf nächste Woche. Ich möchte mich noch bedanken bei unserer fantastischen Community. Wir hatten euch ja letzte Woche aufgerufen, uns Sprachnotizen zu schicken. Es kam nicht eine. Also ihr seid eine ganz tolle Community. Es ist schön, wie ihr immer Sachen beitragt zu diesem Podcast. Ohne euch wäre es nicht dasselbe.
Ich glaube, wir müssen das wieder ankurbeln. Also ich habe durchaus nette Nachrichten gehört bekommen. Auch hier wieder interessant von Leuten, denen ich jetzt das abgesprochen habe, dass sie überhaupt in der Lage sind, Play bei einem Podcast
Spotify zu drücken. Zu benutzen.
So, und nachdem unsere Booking-Kurve jetzt wieder steil nach unten gehen wird nach der heutigen Sendung, lasse ich dir gerne die letzten Woche und werde mich jetzt gerne nochmal eine Stunde hinlegen, bevor es dann in 1,5 Stunden für mich Richtung Gig geht.
Ja, also ich brauche euch ja eine Aufrufe, uns irgendwas zu schicken. Vielleicht lasst ihr einfach eine nette Sternebewertung bei Spotify da. In der Zeit, in der wir so lange nicht gepodcastet haben, hat Spotify ja einiges an Funktionen hinzugefügt. Unter anderem kann man jetzt Sterne in der App vergeben. Ihr könnt uns auch jedes Mal direkt in der Spotify-App schreiben, wie beschissen ihr die aktuelle Folge fandet. Dazu einfach einmal in der Folge nach unten wischen und dann findet ihr dieses tolle Antwortfeld. Da könnt ihr uns gerne konstruktives oder unkonstruktives Feedback schicken oder uns einfach nur beleidigen oder keine Ahnung, eure, benutzt es als Einkaufszettel, mir ist es völlig scheißegal, genauso wie wir euch scheißegal sind. Dementsprechend bis nächste Woche, immer schön einschütten, ausschenken, was auch immer. Lasst euch gut gehen, schönen Sommer.
Ciao.